Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon September? Schönen guten Morgen am ersten Sonntag im September. Guten Morgen, Bischof Christian Stäblein.
Tja, guten Morgen, lieber Herr Wittke. Wo die Zeit hin ist, nicht? Wo ist die letzte Woche hin?
Die erste Woche nach den Schulsommerferien ist rum. Ich fand auch, das ist richtig flott gewesen. Gut, dass wir jetzt so ein bisschen uns die Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen.
Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich finde, Herr Bischof, das ist gerade so eine richtige Übergangszeit. Mhm. Nicht mehr richtig Sommer, aber auch noch nicht so richtig Herbst. Sommerferien sind vorbei, die Stadt ist wieder voll, aber so richtig im Arbeitsalltag angekommen ist man auch noch nicht. Dafür sind die Urlaubseindrücke noch zu präsent und die Fotos noch nicht sortiert. Und ich ahne zumindest schon am Horizont ein bisschen ein großes Geschenkefest. Aha. Aber gefühlt sitze ich noch im Biergarten. Wie können wir diese Übergangszeit nutzen, mit der umgehen?
Na, ich finde, Übergänge sind ungeheuer wichtig und können ja auch sehr schön sein. Man kann auch gar nicht vom einen ins andere reinspringen. Was wären wir ohne Frühjahr, wo man die Dinge rausfegt und Frühjahrsputz macht und Platz schafft für Neues. Und dann im Spätsommer und Herbst, wo wir die Dinge sammeln. Kastanien, Nüsse, schöne Blätter, Geschichten für die dunklen Tage. Gut, wenn man jetzt noch draußen sein kann, draußen sitzen vielleicht auch, Geschichten sammeln, abends bei der Bowle oder ich denke zum Beispiel an die Maus Frederik. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Kinderbuch. Die Maus, die Farben und Geschichten sammelt, um sie dann später in der kalten Zeit zu erzählen. Was jetzt kommt, ist in der Schöpfung ja der Farbenflash, die Herbstfarben. Der Übergang, ich finde, ist etwas Schönes, wenn beides ist. Vielleicht auch die schönste Zeit, oder?
Danke fürs in Stimmung bringen, Herr Bischof. Was haben Sie für ein Gefühl, wie es um unsere Entschuldigungskultur bestellt ist? Also mir geht da besonders nahe gerade die Geschichte um den Hubert Aiwanger und dieses beschämende Flugblatt aus seinen Jugendtagen, wie sehr auch immer daran beteiligt sein sollte, da gab es jetzt irgendwie so eine Art Entschuldigung von ihm, aber das ist ja Ganze schon auch länger anhängig. Kann man nicht irgendwie, also sind die Leute so von ihrer Richtigkeit ihres Handelns überzeugt, dass sie es nicht schaffen, mal zu sagen, ey, also das geht tatsächlich so nicht, oder zumindest mal sagen können, ich verstehe, dass sich da jetzt Menschen drüber aufregen. Oder ist es auch tatsächlich so in unserer Gesellschaft, das Volk, müssen diese Menschen wirklich damit rechnen, dass dann keine Gnade walten gelassen wird, dass ihnen nicht vergeben wird, dass sie niedergemacht werden? Wie ist das?
Na, das sind jetzt viele Dinge auf einmal. Ja. Versuchen wir mal auseinanderzuhalten. Das erste ist dieses Flugblatt und ein Antisemitismus und eine Verharmlosung, Verspottung, Verleugnung des Holocaust, wie ich sie mir wirklich nicht habe vorstellen können, dass das überhaupt an der Schule in unserem Land, und das mag jetzt irgendwie 3 Jahrzehnte her sein, und trotzdem, ich finde das so unfassbar schockierend, was da aufgeschrieben ist, dass man das erstmal festhalten muss. Wir hören das in einer Zeit, in der der Antisemitismus ja wieder sehr stark am Wachsen oder jedenfalls am Lautwerden in unserem Land ist. Und da hinein kommt das dann. Und wer da irgendwie meint, er könne ein bisschen verharmlosend darüber reden oder das sei ja nur irgendwie so eine Jugendsünde oder sowas, da muss man erstmal sagen, stopp, das ist ganz klar zu benennen, was hier passiert ist und passiert. Und ich finde, dazu gehört erstmal diese Auseinandersetzung, bevor wir jetzt von Entschuldigungskultur oder Gnadenlosigkeit und all diesen Dingen reden. Als erstes gilt es wirklich darum, diese Einsicht in diese Untat, in diese Gotteslästerung Antisemitismus zu haben. Das ist nicht irgendwie so nebenbei. Das Zweite, was mir dann doch auffällt, ist, dass es wie so oft zwar dann zu so einer Entschuldigung kommt, irgendwann nach vielen, vielen Tagen, aber die wird ja eher so schnell gesagt und dann sofort wieder in den Gegenangriff übergegangen und im Grunde eine Art Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Auch das ist eine Unkultur, von der ich denke, wir müssen darüber reden. Es gehört eben dazu, zunächst einmal an dieser Stelle auch dazu zu stehen, was ich getan habe, und nicht gleich im nächsten Satz zu sagen, aber die anderen sind noch viel schlimmer, denn dann wird das auf neue Weise wieder verharmlost. Und wenn das dann alles gesagt ist, Dann gehört auch wieder dazu, dass wir natürlich sagen, wir trennen Person und Werk voneinander. Mhm. Es gehört Respekt vor Menschen, auch der Respekt vor Menschen, die wie wir alle auch Fehler machen. Es gehört immer der Respekt vor Menschen dazu. Das ist die Person, aber es gehört immer auch die Verurteilung der Untat dazu.
Menschen respektieren und die Taten dann aber auch anschauen und verurteilen dann eben auch. Okay, danke, danke für diese Einordnung. Herr Bischof, die Trinitatis-Sonntage, die Sonntage nach Trinitatis, die haben sich jetzt feinsäuberlich in einer Reihe aufgestellt und es wird durchgezählt. Wenn ich richtig mitgezählt habe vom letzten Mal, 13. Sonntag nach Trinitatis, ich gucke mal in Ihr Gesicht, nicken, ja, haben
ja,
wir heute?
Ja,
okay.
Super.
Wie viele kommen da noch? Was kommt danach, nach den Trinitatis-Sonntagen ja. Und was ist nochmal Trinitatis überhaupt gewesen?
Ja, okay.
Was bisher geschah?
Also fangen wir mal beim letzten Teil an. Es geht bis zum 22. Sonntag nach Trinitatis in diesem Jahr.
Okay.
Das ist Anfang November. Danach kommen die letzten Sonntage des Kirchenjahres. Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag, Gedenken der Toten. Und dann kommt der erste Advent. Mhm. Und dann das Fest mit den Geschenken, das Sie ja vorhin schon mal angesprochen haben. Wie viele Trinitatis-Sonntage wir haben, hängt immer davon ab, wann Ostern ist, weil nach Ostern, 50 Tage später, kommt Pfingsten und am ersten Sonntag nach Pfingsten ist das Fest Trinitatis, das Fest der heiligen Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit Gottes. Erster Sonntag nach Pfingsten. Und danach fangen wir an zu zählen und jetzt sind wir beim 13. Sonntag nach Trinitatis, Sie haben es schon gesagt.
Ist das ein Glückssonntag? Achso, nee, Aberglaube spielt ja gar keine Rolle dabei.
Aber es ist ein Sonntag mit sehr eindrücklichen Texten, denn es ist der Sonntag von der Barmherzigkeit Gottes, der Sonntag von der Liebe und ihrer Taten. Wir nennen ihn manchmal auch den Diakonie-Sonntag, denn Diakonie ist die tätige Hilfe, die tätige Liebe für andere. Und ich verspreche Ihnen, wir hören eine der berühmtesten Geschichten der Bibel dazu und ich freue mich schon drauf.
Und ich bin gespannt, wie sehr ich mich auf die Bibelstelle konzentrieren kann. Denn ich muss schon sagen, so gedanklich bin ich noch in der ersten Arbeitswoche nach den Ferien eher an anderen Themen und Überlegungen irgendwie dran und bräuchte jetzt nicht unbedingt irgendeinen Text aus der Bibel, der sich dann doch vermutlich mit irgendwelchen ganz anderen Themen beschäftigt. Einfach nur noch mehr Gedanken obendrauf, obwohl der Kopf schon eigentlich ziemlich voll ist. Bin gespannt.
Verstehe ich gut. Also wir hören eine Geschichte. Jesus erzählt sie im Neuen Testament, im Lukasevangelium, im 10. Kapitel. Und möglicherweise haben Sie sie schon mal gehört.
Okay.
Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen.
Die kannte ich, die kenne ich, ja.
Das ist gut.
Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ja. Die Geschichte selbst irgendwie so Balsam für die Seele, wenn man sie so hört. Es geht irgendwie, es tut.
Finde ich auch.
Gut.
Es tut einfach gut, sich das wieder klar zu machen.
So eine Geschichte, wo man sagt: So, ja, so geht's, so ist richtig. Also, und das mag ich auch erstmal gerne so stehen lassen.
Ich finde das ganz wichtig, dass ihr das mal. Es gibt Geschichten in der Bibel und die hier ist, glaube ich, ganz vorne dabei. Die sind selbsterklärend. Mhm. Also, was gäbe es jetzt? Wir werden gleich eine Menge finden, was trotzdem im Leben nicht ganz einfach ist damit. Mhm. Aber als erstes kann man schon fragen, was gäbe es jetzt noch zu erklären? Am Ende ist alles gesagt. Tu, geh hin und tu desgleichen. Mhm.
Ich frage mich gerade so mit Blick auf Berlin, gibt es ja so Themen, die einem jeden Tag fast vor Augen geführt werden. Ich denke an Obdachlosigkeit. Ja. Ich denke aber auch den Umgang mit geflüchteten Menschen. Ja. Ich frage mich da häufig auch selbst, wie weit gehe ich mit meiner Barmherzigkeit und mit meinem hilfreichen Handeln? Also, wenn ich jetzt jemandem, der obdachlos ist, ein Lächeln schenke. Ja. Oder wenn ich ihm etwas Geld gebe, wenn ich ihm Kaffee gebe. Aber ich könnte auch zu ihm hingehen und ihn fragen, wollen wir irgendwo gemeinsam hingehen und uns hinsetzen? Ich könnte versuchen, irgendwie, keine Ahnung, so eine Patenschaft zu übernehmen. Oder auch bei geflüchteten Menschen. Sind es die Geschenke von Kleidung oder eben auch Essen? Oder nehme ich sie bei mir auf? Also wie weit geht und muss und soll meine Barmherzigkeit gehen.
Es geht ja dann irgendwie trotzdem, auch wenn alles so klar ist, als nächstes der Gedankenapparat los, weil wir ja wissen, dass wir das im Leben nicht so hinbekommen oder nicht so einfach immer hinbekommen, so unmittelbar, wie es da steht. Und ich kann den Apparat, den Sie jetzt gemacht haben, noch ein bisschen größer machen. Also haben wir nicht professionelle Institutionen, die dann für die Hilfe da sind? Oder ist das nicht mit der Flüchtlingshilfe alles so geregelt, dass ich mich dann in dem Moment nicht darum kümmern muss? Und alle diese Sachen, die dann durch den Kopf gehen, ich sag mal so bis hin zu der Frage, die man dann auch wunderbar in diese Geschichte hineinbringen kann. Naja, unsere Aufgabe ist es doch jetzt vor allem, die Straße zwischen Jerusalem und Jericho sicher zu machen. Auch das ist doch auf Dauer genau die richtige Hilfe, dass ich eine Welt schaffe und an einer Welt mitarbeite, in der dann keiner mehr unter die Räuber fällt auf dieser Straße, wo ich wirklich
sicher den Weg gehen kann. Ich wollte mal den Gedankenapparat aufmachen. Und jetzt dachte ich, das kommt bei den Verkehrsmeldungen bei mir sonst so selten vor, diese Straßenstrecke da.
Aber das gehört ja alles dazu. Und dass dann trotzdem diese Geschichte sagt, ihr könnt euch das alles denken und der Priester und der Levit, die hatten bestimmt auch ganz, ganz gute Gründe, jetzt in diesem Moment zu sagen, ich bleib jetzt nicht da, kommt bestimmt gleich noch wer anders oder was auch immer sie in diesem Moment gedacht haben, was für sie wichtiger war. Und trotzdem sagt diese Geschichte, aber der dir vor die Füße gelegt ist, das ist dein Nächster in diesem Moment, trotz tausender Gründe. Und hier gehört ja noch dazu, dass der Samariter zu den Feinden an der Stelle gehört. Trotz tausender Gründe, das ist der dein Nächster ist.
Das kribbelt trotzdem noch bei mir, weil das habe ich kapiert. Da ist der Nächste. So, und jetzt habe ich mich dem Nächsten auch schon zugewandt. Und jetzt habe ich ihm schon etwas von mir gegeben, sozusagen. Ob es jetzt ein Geldstück ist oder ein Kleidungsstück und so weiter. Mhm. Aber kann ich jetzt mich einfach umdrehen und weggehen und sagen, oh, jetzt war ich ja der barmherzige Samariter. Mhm. Aber ich könnte ja vielleicht nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch, weil ich noch eine Wohnung zum Untermieten habe und ein Zimmer frei habe oder ich könnte morgen wiederkommen oder ich kann bis wohin muss, soll, kann meine Barmherzigkeit gehen.
Aber ich finde, das ist wunderbar erzählt in dieser Geschichte, wo es eben ja auch nicht so ist, dass der Samariter nun bleibt, sondern dass er genau für ihn sorgt, dass er dem erst bleibt er. Dann gibt er dem Wirt das Geld, dann sagt er, wenn du noch mehr brauchst, ich komme noch mal wieder, dann können wir gucken. Diese Dinge sind in einer geradezu realistischen Weise in dieser Geschichte mitgebracht. Und trotzdem bleibt ja dieser eine erste Moment, was hat Vorrang? Und ich mache das jetzt mal an etwas deutlich, was wir in dieser Woche erinnert haben, nämlich 40 Jahre Kirchenasyl, 40 Jahre Bewegung von Asyl in der Kirche. Also Menschen in diesem ältesten Schutzraum, den es gibt, der heilige Raum, der Gottesraum, das Gotteshaus, ihnen in diesem Raum der Liebe Schutz gewähren, auch dann, wenn alle anderen sagen, also jetzt sind die Verfahren aber rum und der muss aber und so weiter und so weiter. Dann für den einzelnen Menschen da sein, mit all dem, was dann dazugehört, auch an Herausforderungen, weil das oft über Wochen, über Monate dauert und von Anfeindungen und Anfechtungen auch für diesen Menschen begleitet wird, dann da sein und sagen, nein, diese Gesellschaft braucht aber trotz aller guten Regeln und Verfahren für ihr menschenfreundliches, ihr humanitäres, ihr menschliches Gesicht braucht sie noch etwas anderes. Und das erzählt diese Geschichte. Die Geschichte erzählt, was als Gesicht immer noch dazugehört, wenn alle anderen Sachen schon irgendwie auf andere Weise geregelt sind. Und das, finde ich, ist das Starke an der Geschichte, weil sie uns immer wieder genau in diese Frage mit hineinnimmt.
Ja, vor den Menschen, die sich auch in dieser Form, in dieser Art und Weise so stark engagieren, habe ich auch größten Respekt. Ich schaffe das nicht. Ich habe das nicht geschafft.
Es ist gut, dass Sie das nochmal sagen, weil es, glaube ich, bei der Geschichte nicht als erstes darum geht, jetzt Druck zu machen, sondern als erstes, genauso wie unser Gefühl am Anfang ja auch nach dem Hören der Geschichte war, zu sagen, ja, das ist der Kern dieses Lebens. Und auch wenn wir das ganz oft nicht schaffen, ist es gut, daran erinnert zu werden, weil der Moment kommt, wo ich das tun kann und darin froh werde.
Letzte Woche ist Einschulung in Brandenburg gewesen. Gestern sind die ABC-Schützen in Berlin dazugekommen. Morgen der erste richtige Schultag. Die Schulranzen im Moment häufiger noch größer als die Kinder selbst. Große Augen, große Erwartungen, der Wunsch und die Hoffnung, dass das richtig toll wird. Aber auch immer so ein bisschen gemischt mit so einem etwas unsicheren Blick. Was erwartet mich denn da eigentlich ganz genau? Und wird das alles wirklich Spaß machen? Jetzt, wo alle in der Schule sind, in die Schule kommen, Herr Bischof aus Brandenburg und aus Berlin, da sollen Sie auf jeden Fall nochmal gute Wünsche mit auf den Weg bekommen. Hier kommt die Fürbitte.
Gott, für die Menschen in den Schulen bitten wir, die Kleinen, die Großen, die Mitarbeitenden, die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler, dass sie das ABC des Vertrauens lernen, dass sie Gemeinschaft und Freundschaft durchbuchstabieren. Sei bei allen, die sich allein fühlen, im Schulalltag, bei jenen auch, die Angst haben vor dem Gang in die Schule. Gib Kraft. Gott, als Gesellschaft wissen wir, Bildung ist für alle. Stärke uns, das auch wirklich zu leben. Lehre uns, worauf es im Leben ankommt. Dass wir den Nächsten lieben, wie uns selbst, wie du uns.
Amen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Als ich eingeschult worden bin, Herr Bischof, da haben wir noch solche, früher hießen die nicht Basecaps, da hießen die noch Schirmmützen geschenkt bekommen von der Verkehrssicherheit. Ich weiß gar nicht, ADAC oder von der Polizei, auf jeden Fall waren die orange, sollten ja auffällig sein und schützen im Straßenverkehr. Mhm. Auch finde ich, das ist auch so eine gewisse Form von Handauflegen, Mütze aufsetzen zum Segen, segnen zum Beschützen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Für mich, Herr Bischof, ist der Sommer erst nach dem Berlin-Marathon vorbei, also nach dem 24. September. So lange ist noch Spätsommer. Aber ein Sommer, der geht nach dem heutigen Tag jetzt wirklich zu Ende, nämlich der Kultursommer hier in der Stadt. Und zum Abschluss gibt es sogar einen Gottesdienst heute Abend, Open Air.
Genau, in unserer Kulturkirche in St. Matthäus am Kulturforum, also 18 Uhr. Ich finde, es beginnt der Herbst und damit die großen Feste, die Erntefeste. Es ist so gut, dass das wieder geht, muss man sich nochmal klar machen, dass wir jetzt sozusagen jedes Wochenende nochmal draußen feiern und danken können. Heute etwa Brandenburgtag in Finsterwalde, der Sängerstadt, oder in Havelberg, der alte Pferdemarkt. Jetzt die letzten 3 Tage schon. Wir brauchen diese Feste, weil wir da doch besonders spüren, wie wir zusammengehören und zusammen sind. Und da danken wir einander und Gott für unser Leben.
Ja, alles schöne Spätsommerfeste, die wir da jetzt feiern.
Schöne Herbstfeste.
Und irgendwann kommt dann auch die Blätter- und Farbenpracht.
Ja.
Ja, ich liebe den Spätsommer. Schönen Sonntag, gute Woche wünschen wir Ihnen. Kommen Sie gut durch den gesamten Arbeitsalltag.
Eine gesegnete Woche.